Hallo. Heute gibt's nur eine kurze Folge, daher versuche ich mich auch am Anfang kurz zu halten. Wir hatten diese Woche keinen Bock, über die beiden verrückten Omis zu sprechen, die da in Berlin neuerdings Demos mit Nazis organisieren, und haben uns stattdessen mit den wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit auseinandergesetzt. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wo kommt der Guide Michelin her? Und wann müssen wir das Ozonloch eigentlich wieder kaputt machen? Dann haben wir uns noch ein neues Volksfest für Bayern ausgedacht, you're welcome, haben den Beruf der Schornsteinfeger gerettet und über Sicherheit im Rugbysport gesprochen. Außerdem erfahrt ihr, welche Dinge in meinem Leben wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Das und noch ganz viel mehr gab's diese Woche in der DDF. Also, egal ob ihr gerade im Nachtzug nach Stockholm liegt oder euer Geld beim Wintersport verprasst, jetzt nehmt ihr euch mal knackige 50 Minuten, macht euch eine leckere Artischocke mit Zitrone warm und dann viel Spaß mit der neuen Folge Diktatur der Freundlichkeit.
Nutzt die Zeit, die euch gegeben. Am Ende bleibt uns nur ein einzig Leben. Schon der Römer hat Carpe Diem gesagt. Drum voran, voran und an euer Leben gewagt. Vorwärts immer, vergesst die Sorgen. Lasst Apfelbäumchen pflanzen. Heute und bestimmt auch morgen. Folge 68, wie wir gerade festgestellt haben, der Diktatur der Freundlichkeit. Und das ist für mich auf jeden Fall eine hoffnungsfrohe, positive Folge. Ferdi, was macht dir Hoffnung und was stimmt dich froh? Leider raus, und wieder Ferdi verlässt die Diktatur der Freundlichkeit gerade. Holzi, was macht dich froh? Was macht dir Hoffnung?
Heute hat mir Hoffnung gemacht, dass wir uns mit den Engländern geeinigt haben, dass die EU und England jetzt endlich Frieden schließen bezüglich der ganzen Brexit-Thematiken. Es ist nicht gerade das glorreichste, persönlichste Ereignis, aber es hat mich schon genervt, dass sich das so hält. Und da ist ja heute einiges passiert, aber allerdings müssen die Briten ja auch noch zustimmen. Das wird auch spannend für Herr Sunak, das durchzubringen. Aber das hat mich heute jetzt konkret gefreut. Schlagfertiger war ich jetzt leider auch nicht.
Ferdi,
und dich?
Ich wollte Ferdi gerade noch fragen, ob ich ihn vielleicht mit irgendwas catchen kann. Es gibt mehr Kegelrobben an deutschen Küsten. Macht dich das glücklich?
Vielleicht hoffnungsfroh macht mich das.
Hoffnungsfroh, ich meine so optisch.
Warum brauchst du einen neuen Schal?
Nö, aber es ist doch schön, wenn es mal mehr und nicht weniger von einer Tierart gibt.
Ja, es gibt, außerdem gibt es ab April gibt's einen Nachtzug von Berlin nach Stockholm. Brauchst du nicht mehr fliegen, ist auch schön.
Das finde ich wirklich interessant. Ich würde nämlich gerne mal Nachtzug machen und ich würde gerne mal Stockholm besuchen. Habe ich nämlich beides noch nicht gemacht.
Das ist ja auch eine gute Sache.
Ja, ab wann gibt's denn?
Ab April angeblich. Also fährt jetzt schon von Hamburg bis Stockholm, aber ab April dann angeblich auch von Berlin bis Stockholm.
Ich glaube, das mache ich mal. Finde ich cool.
Ja. Und das Ozonloch schrumpft wie blöd.
Ja, das ist ja aber schon lange so, ne?
Ja, aber Anfang 2022 war es nur noch halb so groß wie damals, als man es das erste Mal gesehen hat.
Ja.
Finde ich so ein bisschen.
Zeigt
technischer Fortschritt und sowas kann doch irgendwie helfen bei so Bekämpfung von irgendwelchen Sachen, ne?
Ja, und sagen wir mal so, damals wurde ja auch großer Radau gemacht. Ich erinnere mich noch, als ich Kind war, überall hier FCKW. Fluorchlorkohlenwasserstoffverbot und diese ganzen Ozontafeln, die so live gemessen haben, wie viel gerade in der Luft ist. Und es war sehr publik, das Thema. Damals gab es auch noch nicht so viel Gehate gegen solche wissenschaftlichen Erkenntnisse. Zumindest hat man es in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, wie man es heute wahrnimmt. Und da war gefühlt ein recht großer gesellschaftlicher Konsens da, dass man gegen dieses Ozonloch was unternehmen muss. Dann wurde sehr viel getan, sehr viel umgesetzt, und das hat jetzt auch gewirkt. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Message.
Die Disruption, anderes Deo zu verwenden, ist natürlich auch eine kleinere als kein Auto mehr zu fahren. Ne?
Autofahren ist doch.
Bin auch
klassisch. Mach mein Bild nicht kaputt.
Ja. Ich bin auch klassischer Rolldeo-Benutzer.
Du bist Rolldeo.
Rolldeo für die Umwelt.
Hörst doch immer Rollin, Rollin, Rollin dabei.
Beim Deodorieren, ja.
Beim Deodorieren.
Was ist denn dein Deodorier-Song, den du gerne beim Deodorieren hörst?
Ich weiß es nicht. Ich werde drüber nachdenken, liefere ich nächste Folge nach. Ich glaube, jeder sollte einen Deodorier-Song haben.
Finde ich
auch. Bei mir ist es Don't Play With Fire von den Rolling Stones. Das mache ich echt gerne an, wenn ich mich so im Bad fertig mache, weil irgendwie finde ich mich dann vom Spiegel echt cool und das Lied ist sehr kurz, weil ich brauche auch nie so lange.
Ist aber natürlich gerade bei so Sprühdeo noch ein viel besserer Twist, ne?
Ja, eben. Ja,
das ist aber das soll man ja nicht nehmen, wegen dem Tonloch.
Ja gut, aber es gibt doch bestimmt auch so Sprühdeos, wo Alkohol drin ist, wo kein FCKW mehr drin ist,
ja, die FCKW dann trotzdem brennen, ist ja, glaube ich, seit einigen Jahrzehnten verboten. Also ja. Damit machst du nichts mehr Schlimmes heute. Außer, da ist Aluminium drin, dann tust du dir selbst was gegebenenfalls was nicht so Gutes, weil die Wissenschaft da ziemlich einer Meinung ist, dass so Aluminium in den Sprühdeos krebserregend ist. So. Aber in sehr vielen ist es drin, ich muss zugeben, in meinem allerdings auch, weil es einfach besser wirkt.
Weil du gern mit Feuer spielst.
Ja, andere rauchen, ich nehme Aluminium-Deo.
Leben am Limit, würde ich sagen.
Absolut, ich würde komplett.
Gut.
So, war okay. Das jetzt das, was
ich... Schöner Einstieg, jetzt lass uns mal so positiv bleiben.
Aber war das jetzt das, was dich hoffnungsfroh macht, oder was? Das Ozonloch
bei dem Ozonloch habe ich wirklich so an Klimakrise und so gedacht, naja gut, also vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber zumindest irgendwie ist mit nicht nur damit getan, dass man sagt, alles ist schlimm, sondern vielleicht auch technologischer Fortschritt und ein bisschen Einsicht bei der Menschheit vorhanden.
Ja, finde ich gut.
Ein bisschen hoffnungsfroh.
Vor allem, wenn das jetzt noch weiter schrumpft und dann irgendwann zu ist und wir machen weiter so wie bisher, wird es dann noch besser? Also quasi...
Nee, wenn es nicht mehr rausgeht, ist doof.
Na ja, gut. Das heißt, dann müssen wir es wieder kaputt machen.
Ja, das ist ein ständiges Auf und Ab.
Wann müssen wir das Ozonloch wieder kaputt machen, ist die Frage.
Ja. Vielleicht hätten wir so FCKW-Deos bunkern sollen, vorsichtshalber.
Ah, ich bin mir sicher, wenn es soweit ist, fällt uns schon was ein.
Ja, mit Sicherheit.
Dazu war der Mensch immer gut, in der Lage.
Irgendwas auszudenken, was die Welt kaputt macht?
Ja.
Ja,
ja, definitiv.
Ja, so, worüber wolltet ihr denn reden?
The floor is yours.
Ja, was ist los? Seid ihr nicht vorbereitet oder was?
Ich hab
x Punkte hier, aber ich suche gerade nach Positiven. Das schockiert mich gerade selbst. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas irgendwie rüberschwenken zu Sachen, die nicht ganz so. Ah, ich habe das kommt in die Shownotes und in den Newsletter. Ich habe in Instagram einen total beeindruckenden Tischtennis-Roboter gesehen. Der gewinnt gegen 99,9% aller Menschen im Tischtennis.
Außer gegen Timo Boll.
Ja, genau.
Außer gegen Timo Boll und gegen ganz China.
Ja, wird dann mit den 99,9% ein bisschen eng.
Das ist auch wieder kulturelle Aneignung oder Vorurteil oder sowas in der Art. Vermutlich.
Genau. Das ist einfach Chinesen, die rassistisch ist das einfach. Können.
Ja, genau.
Richtig. Das ist einfach Rassismus. Aber krass, hey, ist das quasi der Schachroboter des kleinen Mannes, oder was?
Genau. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt gerade wieder ein Interview von so einem Schachguru gelesen habe, der halt sagt, dass halt wirklich, weiß man ja auch, dass im Endeffekt, ist ja schon war vor 5 bis 10 Jahren schon so und heute noch mehr, dass einfach kein Mensch mehr gegen einen Schachcomputer gewinnen kann. Ja. Und im Tischtennis können es noch wenige, aber auch kaum mehr jemand.
Wussten ihr, dass Indien demnächst China in der Population überholen wird?
Ja, habe ich auch gelesen.
Das finde ich.
Also wusste ich bis vor ein paar Wochen nicht, habe ich aber auch gelesen.
Ja, das kommt jetzt auch erst demnächst. Also das wird jetzt irgendwie die nächsten paar Wochen wahrscheinlich wird das passieren. War mir auch nicht bewusst. Fand ich interessant.
Die Ein-Kind-Politik von den Chinesen, die schlägt durch. Das ist auch nicht mehr so schnell zu stoppen.
Aber die wurde auch wieder aufgehoben, oder?
Ja, aber die Folgen der Ein-Kind-Politik halt.
Und dann muss man nur noch Angst haben, dass alle Inder sich zusammen verabreden und auf den Tisch stellen und alle zusammen runterspringen, weil dann die Erde aus der Bahn geworfen wird und nicht mehr alle Chinesen.
War das mal ein Thema?
Das war mal ein Thema. Da gab es mal von Tom Waits eine schöne Ansage, dass die Amerikaner sich darauf vorbereiten sollen und Gegenmaßnahmen einleiten sollten und dann eben auch auf den vom Tisch.
Was wäre jetzt meine Frage gewesen? Was ist denn eine Gegenmaßnahme, wenn so ein ganzes
Volk vom Tisch bringt? Du musst es auf der anderen Seite der Erde halt auch machen damit.
Ja. In genau dem Moment.
Im gleichen Zeitpunkt halt.
So wie wir beim Warm-up für den Podcast immer gleichzeitig klatschen wollen. So ungefähr
genau, wird es dann
auch ablaufen.
Die Betonung aber auf klatschen wollen
übrigens. Das heißt, wenn wir in Europa quasi dagegen steuern wollen würden und wir sind jetzt, weiß ich nicht, wie viel, 600 Millionen Europäer?
Ja.
Versus so. Ja, und wie viel Inder werden
es?
Wie viel Inder werden es dann sein? Also Pi.
Also 1,5 Milliarden oder sowas?
Ja, also so Pi mal Daumen, wenn die irgendwie. Wenn die alle einmal vom Tisch springen, müssen wir in derselben Zeit Tisch hoch, Tisch runter, Tisch hoch, Tisch, also dreimal hoch und runter springen.
Ja, weil wir fressen davor voll viel, dass wir viel schwerer sind.
Das ist natürlich auch, ja, stimmt.
Oder müssen, jeder Deutsche muss in der Zeit zwei Burpees machen oder sowas. Dann wird ja auch viel gehüpft und so. Mhm.
Und warum sollten die Inder das nochmal machen? Weil dann die Welt untergeht.
Einfach so.
Weil sie es können.
Zu probieren, weil sie es können, genau, richtig.
Okay,
gut. Okay. Gut, was ist das am wenigsten negative Thema, das du anbieten kannst? Die Kultusministerkonferenz ist 75 Jahre alt geworden, glaube ich.
Ah, und zu Ehren dieses Jubiläums haben sie dann beschlossen, dass das Abitur ähnlicher wird
ich glaube, der Artikel, in dem ich das gelesen habe, endete mit dem Satz, dass die Kultusministerkonferenz 75 Jahre alt geworden ist. Keiner hat gefeiert, warum auch?
Ja, wahrscheinlich, weil sie immer noch über Sachen beraten, die sie vor 75 Jahren damals angestoßen haben. Das ist nämlich ungefähr die Geschwindigkeit, in der die Kultusministerkonferenz arbeitet.
Ja, das ist wohl generell ein schwieriges Thema.
Sagen die eigentlich Kultusminister oder Kultusministerinnenkonferenz mittlerweile?
Das habe ich gerade gedacht und extra nicht gesagt.
Ja, aber würde mich interessieren, ob die das jetzt offiziell quasi auch angepasst haben. Wahrscheinlich noch nicht.
Ich weiß es nicht.
Gut. Solange da Bayern mitreden bei dieser Konferenz, wird es schwer.
Auch wieder wahr. Ja. Gut, Holzi, dann am wenigsten negatives Thema.
Ich habe auch noch was, also sogar eher
das mit dem positiv. Das mit dem Tischtennisroboter übrigens war schon sehr gut. Also dafür erstmal Lob und Anerkennung.
Das war ja 0% negativ.
Nee, das war super.
Was auch eine krasse Info ist, das habe ich im Forbes Magazine gelesen, dass man nur ungefähr 1,2% der Sahara bräuchte, der Fläche der Sahara bräuchte, also auch aber in der Sahara entsprechend auch, um die ganze Menschheit mit Strom zu versorgen.
Das habe ich auch schon mal gelesen.
Und das finde ich krass. Also man müsste das Ganze noch ein bisschen es gibt so 4-5 Fixpunkte auf der ganzen Erde wegen hier dunkel und hell und so. Ne? Dann gibt es da noch irgendwo in China eine Ecke und in Südamerika, in Chile war das. Wo eben das dann so geeignet ist, dass man eigentlich mit entsprechender globaler Vernetzung ganz einfach, in Anführungszeichen, das Stromthema lösen könnte.
Ja, das ist aber schon diskutiert worden und der Söder hat gesagt, dass auf keinen Fall so ein Starkstromkabel durch Bayern gelegt werden darf. Wird leider nichts, schade. War eine gute Idee, aber wird nichts.
Aber trotzdem ein hoffnungsvoller Punkt und kein negativer.
Meint ihr, da gibt es auch so Beduinenstämme, die sich dann beschweren, dass so eine Solaranlage nicht näher als 1 Kilometer an ihre Zelte herangebaut werden dürfte?
ist bei Beduinen schwierig, also bei so Nomaden, weil du bist ja ständig unterwegs.
Ja, das macht er. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht umgesetzt worden. Ja.
Aber Herr Söder hat einen riesen Gegenvorschlag. Er hat gesagt, statt das Kabel aus der Sahara hoch nach Deutschland zu legen, könnte man es andersrum um die Welt legen und dann über die Antarktis und Arktis über Schleswig-Holstein dann Deutschland versorgen.
Ja.
Ja. Hauptsache so. Nicht durch Bayern. Also nicht alle Wege führen nach Bayern.
So. Ja, und was denn gibt es dann so eine Steckdose an der Grenze zu Thüringen oder was, aus der Bayern dann seinen Strom zieht?
Das ist ein ganz schöner Folgentitel, auch nicht alle Wege führen. Nein,
eine Steckdose an der Grenze zu Thüringen. Das ist lang, aber schön.
Das so eine ganz kleine, so eine schäbige mit so Plastik, also aus Vollplastik.
Aber mit so einem Kinderschutz drin.
Nee, aber so eine große, also so völlig übertrieben groß, die dann auch Söder so richtig demonstrativ so in den, mit so einem riesigen Stecker dann so reinsteckt.
Den du zu 10 heben musst und noch 3 Krane.
Das ist dann, ja, und das ist dann jedes Jahr so wie der Fassbieranstich. Da muss man immer gucken, wie viel Versuche der Ministerpräsident braucht, um den Stromstecker in Thüringen reinzukriegen.
Da ist ja immer hinten dran so ein 5-fach Mehrverstecker, oder?
Ja, ja, genau. Dann, aber mit so einem roten Knopf, den man nachts ausmachen kann.
Genau. Schön. Okay, gut. Also, sind doch schon gute Sachen. Die Sahara versorgt uns mit Strom.
Ja, und Bayern hat ein neues Volksfest.
Und Bayern hat ein neues Volksfest.
Ja, genau.
Starkstromanstich.
Der Starkstromanstich.
Schön.
Ja, gut.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr nach Westeuropa. Habt ihr auch mitbekommen, dass die Spanier neue Züge bestellt haben?
Ja, habe ich mitbekommen, aber die haben leider keine neuen Tunnels bestellt.
Ja, die haben einfach eine Ladung Züge bestellt und nachdem alles unterschrieben war und jetzt die Lieferung ansteht, haben sie gemerkt, dass sie durch irgendwie, glaube ich, über 15 verschiedene Tunnel, die haben, dass sie da nicht durchpassen.
Weil der Zug zu dick ist.
Doch. Ja, ein bisschen zu hoch bestellt, also
Ja, aber ist das dann so wie bei Amazon, dass man da so 30 Tage Rückgaberecht hat? Oder haben sie die Verpackung schon weggeschmissen?
Ich möchte aber als Karlsruher da nicht zu sehr drüber lachen. Wir hatten hier beim Bau der U-Bahn hatten wir einen ähnlichen Fall angeblich. War auch schon angeblich alles fertig und dann hat sich die Öffnung der U-Bahn-Haltestellen noch etwas verzögert, weil man festgestellt hat, dass beim Ausmessen der Bahnsteige und der Bahnstrecken und der Züge man den Bahnsteig etwas zu nah an den Zug gebaut hat und man von dem Bahnsteig noch was wegflexen musste.
Ja, wobei ich natürlich vermute, dass das Problem sich in Karlsruhe dann schon recht ein wenig leichter lösen lässt als in ganz Spanien.
An so einem Bahnsteig irgendwie ein paar Zentimeter wegflexen ist vermutlich leichter als in Spanien 15 Tunnel oder sowas.
Ja, genau, ja. Die Pyrenäen aufzusprengen.
Ja gut, aber das ist ja auch nur eine Frage des Verhältnisses. Ne? Also Spanien hat ja auch deutlich mehr Geld als Karlsruhe. Ne? Ja, wobei.
Deutlich mehr nicht. Schulden auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja. Okay. Ferdi, was ist auf deiner Liste an positiven Sachen zu finden?
Ich habe auch schon die ganze Zeit geschaut. Also ich habe die Geschichte des Guide Michelin habe ich mitgebracht. Die wollte ich schon mal vor einem halben Jahr oder so erzählen und die habe ich heute dabei, um zu erklären, wo kommt das denn eigentlich her, der Guide Michelin und das mit den ganzen Sternen und so. Das kann ich zum Besten geben, aber ist eigentlich eher sowas für später in der Folge. Mhm. Allerdings machen wir heute nicht so lang.
Auch richtig.
Ich wollte mit euch über den Vegas Loop sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr, also Holzi hat von dem bestimmt schon gehört. Das ist ein Tunnelsystem, was gerade unter Las Vegas gebaut wird, in dem
Elon Musk, ne?
Genau, der ist damit beteiligt und die bauen da Tunnels unter der Stadt, um da so Elektroautos fahren zu lassen, damit man den Verkehr oberhalb der Stadt entlastet und das soll sozusagen ein Mobilitätskonzept der Zukunft werden. Das wird jetzt gerade oder wurde jetzt gerade auf so einer großen Konferenz getestet mit einem Tunnel und 3 Stationen. Soll aber künftig irgendwie, ich glaube, über 50 Stationen innerhalb von Las Vegas abdecken. Und,
das heißt, sie bauen eine U-Bahn?
U-Bahn für ja, und das war nämlich meine Frage dabei, ob ich mal was übersehen habe, weil ich dachte nämlich auch so, ist ja schön und gut, wenn ihr die Tunnel baut und dann da Autos drin fahren lasst, aber in so ein Auto passen ja auch immer nur 4, maximal 5 Leute rein. Warum lässt man da nicht einfach große Züge in diesen Tunneln fahren und dann wäre es halt ein U-Bahn-System? Also es wäre jetzt nicht so neu.
Ja, das wird auch in der Tech-Szene jetzt nicht ganz so euphorisch aufgenommen wie andere Projekte, die Elon Musk schon realisiert hat. Also ich finde es auch, also wird irgendwie ein bisschen, so wie es gerade sich liest und wie es so ein bisschen in die Umsetzung kommt, heißer gekocht als es ist, also sonderlich innovativ. Ich meine, dahinter steckt ja natürlich die Idee, dass die Dinger dann mittelfristig autonom fahren, aber hast du gelesen, dass das aktuell auch noch nicht so
ist? Nee, es sind mit Chauffeuren.
Ja, da sind nämlich in jedem Auto einer drin, also das ist schon noch sehr, sehr, sehr.
Ja, und vor allem, das sind ja nicht mal die, also jedes Auto hat einen Chauffeur, das heißt, es ist sogar ein Platz weniger, um Leute zu transportieren, weil ein Platz ist immer schon besetzt.
Ja gut, aber genau. Das kannst du jetzt nicht kritisieren, weil das ist ja bei einer U-Bahn auch so.
Da ist auch ein Platz immer schon besetzt, das stimmt.
Pro Reisender ist die Quote ist dann etwas schlechter im Auto als in der U-Bahn. Richtig. Aber immerhin ist es, sagen wir mal, die Menge an Blech und Baustoffen um dich rum ist im Auto jetzt nicht unbedingt viel höher als in der U-Bahn. Die Akkumenge natürlich schon gewaltig.
Also brauchen wir jetzt nicht in Berlin, meint ihr?
Na,
ihr müsst,
nicht, aber
ihr müsst entscheiden, weil ihr müsst ja auch bezahlen.
Stimmt, ja. Wer denn sonst?
Aber so Innovationen, die manchmal geht es dann ja doch wieder schneller, als man denkt an vielen Stellen. So iterativ an die Sache ranzugehen, ist per se ja nicht falsch, aber im Moment fühlt es sich halt nicht wirklich innovativ an. Aber man weiß nie, was in 5 bis 10 Jahren ist. Und ja, ich muss sagen, ich bin ja auch ein Verfechter der Idee, dass man jetzt die Infrastruktur Straße nicht unbedingt so negativ darstellen sollte, wie sie aktuell dargestellt wird. Weil wenn man sie klimaneutral nutzt, ist es ja durchaus ein sinnvolles Konzept und schon recht lange erprobt. Und da alles Straße auf Schiene zu setzen, ist so eine Sache.
Nee, ich glaube,
der Römer hat damit angefangen und irgendwie hat es immer ganz gut geklappt.
Der hat aber auch keine Schiene gehabt. Muss man dazu sagen.
Das Problem.
Genau, aber die Schiene ist schon nicht ganz so flexibel.
Das Problem beim Konzept Straße ist ja eigentlich primär den Platz, den es in den Städten wegnimmt. Also den Raum für Wohnen und Naherholung.
Ja, wobei, also, ja, sorry.
Also deswegen wäre jetzt meine Frage auch gewesen, glaubt ihr, dass die Zukunft der Mobilität eher unter der Erde oder vielleicht sogar in der Luft stattfindet, weil das sind ja sozusagen die Innovationen, in die es gehen soll. Also ne, entweder The Loop, so irgendwie alles nach unten transportieren, dann hast du oben auch wieder mehr Fläche zum Bauen und zum Leben. Und oder du machst tatsächlich die Flugtaxi-Zukunft wahr und dann findet auch wieder mehr Mobilität sozusagen oberhalb der belebten Stadtteile statt.
Also vielleicht ein anderes Thema noch kurz vorab. Also ich glaube, dass aktuell wird auch gegen Autobahnausbau etc. sehr arg gewettert. Und wenn ich mir aber gleichzeitig anschaue, es soll von Mannheim nach Karlsruhe eine neue Bahntrasse für Güterverkehr gebaut werden. Und das soll in frühestens, wird seit 5, 6 Jahren diskutiert, in frühestens 8 Jahren soll es fertig sein. Und überall gibt es Bürgerbegehren und Proteste, dass bloß diese weitere Trasse nicht bei ihnen vorbeigeht. Und das sieht man schon, wie unflexibel das Thema Schiene halt leider auch ist. Und Straßen hat man halt schon viel.
Na gut, Schienen hast du jetzt aber auch viel, oder? Es gibt ja jetzt zwischen Mannheim und Karlsruhe gibt es ja jetzt auch eine Bahnstrecke. Und ob du jetzt sagst, du baust die Autobahn auf 8 Spuren aus auf dem Weg oder
ja
du baust die Schiene, die schon da liegt, auf 4 Schienen aus, also das macht ja vom Platzbedarf dann keinen Unterschied.
Oder? Ja, aber darum geht es ja nicht. Es wird ja auch gemeckert, dass Autobahnen instand gehalten und erneuert werden und so weiter. Und ich glaube halt nicht, dass du so schnell all das, was über die Straße läuft, irgendwie auf die Schiene auch nur in Ansätzen bekommst, ohne sie um 8 Spuren breiter zu bauen, weil Züge ja auch viel unflexibler sind.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Volk hat doch immer was zu meckern. Also ob du jetzt einen
Zug... Dafür hat man doch ein Volk.
Damit es meckert. Nein, aber jetzt mal ehrlich, also wenn du eine neue Zugtrasse baust, meckern sie rum. Wenn du eine neue Autobahn baust, jetzt hier in Berlin, wird meckern sie rum. Wenn du den Flughafen erweiterst und irgendwie mehr Flugverkehr schaffst in Frankfurt.
Wenn du Windräder aufbaust.
Also das Volk meckert immer, den kannst du es eh nicht recht machen.
Ja.
Und deswegen brauchst du eine Diktatur der Freundlichkeit.
Stimmt.
So. In der nicht gemeckert wird.
In der nicht gemeckert werden darf. Weil meckern ist unfreundlich.
Naja, du darfst schon meckern. Es wird dir ja dann freundlich erklärt, dass das jetzt nicht sein sollte.
Stimmt. Ja. Naja, also ich glaube, zu deiner Frage, ich glaube schon, ich mache mir sehr wenig Sorgen um Innovationen im Transportbereich. Also ich glaube, es ist am Ende egal, ob es unterirdisch oder in der Luft sein wird. Ich glaube, in Großstädten wird es nicht mehr so lange relevant sein, dass den Menschen von den Autos ihre weiterhin, wie all die Jahre auch schon, die Straße von den Autos hat weggenommen wird, sondern sie werden sich ganz in nicht zu ferner Zukunft daran gewöhnen dürfen, dass es Alternativen gibt, unterirdisch oder überirdisch oder also in der Luft oder sogar wahrscheinlich sogar beides. Ne? Mhm. Das ist einer der Sektoren, wo sicher viel passieren wird. Es ist nur naiv an vielen Stellen, also viele trauen sich ja auch nicht 5 bis 10 Jahre irgendwie nach vorne zu schauen und dran zu glauben, dass es da auch positive Entwicklungen geben wird. Aber da bin ich sehr von überzeugt. Also.
Was ist mit dem Flohnetzwerk?
Mit was?
Würde ich mir fände ich, ist super schwierig, vor allem wenn du Sprachfehler hast. Also das ist ja super,
das ist richtig.
Überhaupt nicht integrativ.
Und halt, also es wäre halt Kachelmann, wäre auch traurig, weil bräuchte halt jeder einen Kamin und da hast du wieder so viel Feinstaub. Ne?
Das kommt auch noch mit dazu. Ja, gut, wäre gut für die Schornsteinfeger, weil die sterben nämlich langsam aus.
Ja, siehst du mal. Wobei.
Aber wirklich auch nur langsam. Also so langsam, wie die Kommunen alternative Energieversorgung zur Verfügung stellen, Infrastruktur dafür, so langsam sterben auch nur die Schornsteinfeger aus.
Ja, aber es gibt, also ich habe das irgendwo mal gelesen, dass das ein Berufszweig ist, der tatsächlich sehr nachgelassen hat. Also
ja, ist so.
Surprise. Ja. Und da kommt jetzt auch nicht mehr so viel nach.
Ja, aber ich meine.
Die nicht auch so Heizungswartungen und so Zeugs?
Die verpflichten brauchst du sie nur, sobald verbrannt wird. Also Gas, Öl oder auch Auto. Pellets. Aber viele rüsten ja auch von Gas oder Öl auf Pellets um, auch wenn es wieder Feinstaub ist und Herr Kachelmann sehr viel dagegen hat. Mhm. Machen trotzdem recht viele, weil sie eben sagen, ich verbrenne lieber nicht fossile Stoffe aus der Natur als fossile Stoffe aus der Natur, die in kürzerer Zeit nachwachsen als in Millionen Jahren, auch wenn es den Nachhaltigkeitskreis da auch nicht mehr ganz gegeben ist. Aber nur dann brauchst du Schornsteinfeger.
Was, ganz kurz, was ist denn Kachelmann, der Fernseh, der Wetter?
Ja,
der Wetterforscher.
Der vom Wetter.
Was hat der mit, also warum interessiert mich, was der über Kamine zu sagen hat?
Der ist in Twitter mega aktiv.
Richtig. Dem hast du auch noch nie gratuliert, leider. Aber
das war mir jetzt auch noch nie bewusst. So. Ich folge dem auch nicht.
Nein, der ist sehr aktiv und er kämpft einen sehr intensiven Kampf gegen Hauskamine im Allgemeinen.
Ja. Und Holzverbrennung, auch
Pellets. Holzverbrennung und Pellets und so, weil das feinstaubtechnisch nicht so gut sich ist.
Oh. Und da gibt es ein krasses Netzwerk. Also ich bin da, folge da jetzt auch vielen, auch von dem KIT, also Karlsruher Universität sozusagen.
Institut für Technik.
Genau, was der Uni Karlsruhe angeschlossen ist, gibt es diverse Professoren, die da in Twitter extrem anti, also das, wie heißt es, Feinstaubgate und so, gibt es so Hashtags.
Man sagt, sie kacheln mit, oder?
Ja.
Boah, ganz schwierig. Kachelmann hat doch auch mal diese Vergewaltigungsgeschichten.
Ja, das ist alles natürlich auch ganz schwierig, weil genau das hängen geblieben ist, aber er freigesprochen worden ist. Und so.
Ich sag mal, würde ich meinen Namen nicht mehr zum Verb machen lassen wollen. Das kann ganz schnell daneben gehen.
Und nur weil du so negativ besetzt bist und wir eigentlich so eine positive Folge.
Naja, weil ich bisher nichts von Kachelmanns neuem Hobby wusste, dass er jetzt irgendwie da Feinstaub.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch einiges an Holz, das ich noch in Öfen verbrennen kann und er macht mir ein sehr, sehr schönes.
Hast du Holz, was du hütest?
Ja, ganz viel Frisches auch. Ich musste nämlich einen großen Baum fällen. Ich spüre meinen Rücken seit vier. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Kubikmeter dieses ganze Steherzeug da, das kann ich nicht berechnen, aber ordentlich viel Holz gehackt. Und das geht ganz schön so als mittelalter Mann, der
jetzt hör auf,
jeden Tag Sport
mittelalter
macht,
Mann.
Ist es schon anstrengend, so mit der Axt da stundenlang rumzumachen.
Ja. Stell ich mir vor. Aber dafür erspart die Axt im Haus den Zimmermann immerhin.
Mhm.
Ja. Aber Kachelmann ist auch leidlich witzig, also auf seinem Twitter-Account, wenn er nicht gerade gegen Kamine kämpft, dann gibt es halt so Sachen wie irgendwie AfD-Demos, wo dann die Polizei München twittert, dass jetzt der Regen aufgehört hat, oder mit dem Ende der Demonstration der Regen aufgehört hat und dann Kachelmann drauf antwortet, ja, hatten wir ja so eingerichtet und solche Geschichten.
Ja, der ist schon.
Er ist schon manchmal ein bisschen lustig.
Sehr aktiv und eigentlich so politisch, sonst gefällt er mir an vielen Stellen auch, wie er sich äußert.
Ja, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht.
Es gibt weitaus ekelhaftere Twitter-Persönlichkeiten als Kachelmann.
Das finde ich.
Ja. Ferdinand Saksowski.
Ja, aber das hat ja nichts mit Twitter zu tun.
Der ist ja generell ein ekliger Typ. Okay, also war mir neu. Mir war nicht bewusst, dass wie heißt der mit Vornamen? Georg?
Nee.
Jörg. Dass Jörg Kachelmann überhaupt noch irgendwie bei irgendwas aktiv ist.
Doch, der hat auch die Kachelmann-Wetter-App und so.
Und der hat doch hier dritten, diese Talksendung macht er doch auch.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Was früher Biolek gemacht hat, glaube ich, oder sowas.
Das war eine Kochsendung, wo Biolek sich immer abgefüllt hat mit Rotwein.
Nein, Boulevard Bio gab es doch früher. Ah, nee, Riverboat hieß es früher. Das hat er gemacht. Ah, ja. Aber gibt es nicht mehr, hört er jetzt also, auf. Hat er letztes Jahr noch.
Zwei Dinge, die in meinem Leben keine Rolle spielen. Ne, Wetter-Apps und das dritte Programm.
Ja, gut, in Berlin brauchst du auch kein Wetter, weil ja überall Smog ist und man das Leben unterirdisch verbringt in der U-Bahn. Oder halt, ja, wobei du brauchst schon Wetter, du bist ja irgendwie ständig auf dem E-Scooter unterwegs.
Das ist wohl wahr.
Ja. Darf man auf dem E-Scooter eigentlich Videos drehen? Ist das erlaubt?
Nee, da ist man Teil des Verkehrs, da darf man keine Videos drehen. Nee, okay. Kann ich nur vorwarnen, kann ich da nur.
Don't try this at home.
Ja, also.
So. Würdest du auch nicht machen, oder?
Also weiß ich nicht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Okay, gut.
Ich weiß gar nicht, was für eine Ecke du mich jetzt drängen möchtest.
Ich möchte dich überhaupt keine Ecke drängen. Ich möchte dich mit meinem Charme umarmen.
Ja, ja. So, wollen wir jetzt noch ein positives Thema oder willst du über die Nazi-Demo am Wochenende reden?
Nee, ich möchte weder über Sarah Wagenknecht noch über Philipp Elsässer reden. Heißt er Philipp?
Jürgen.
Jürgen Elsässer, genau. Ich dachte, Philipp, warum denke ich, egal, weiß ich. Also über den möchte ich auch nicht reden.
Ja gut, dann lass mal das.
Alles doof. Möchtet ihr drüber, also eigentlich heute Morgen wollte ich noch drüber reden, heute Abend habe ich keinen Bock drauf.
Nein, du?
Ja, möchte positiv besetzte Sachen heute.
Nee, mich kitzelt es jetzt auch nicht so.
Na gut, dann erzähle ich euch die Geschichte des Guy Mischler. Also,
oh, oui, bien sûr.
Hallo.
Moment. Hallo.
Das ist unsere neue Rubrik. Wir erzählen französische Dinge, die heißt Alors.
Alors maintenant.
Alors raconte.
Alors. Also, der Guy Mischler wurde das erste Mal im Jahr 1900 veröffentlicht und es war das Marketinginstrument der Reifenfirma Michelin.
Nein!
Also ihr beide wisst es natürlich.
Jetzt antworten müssen
als,
doch.
Und als, Mensch, ja, gut. Naja, gut.
Müssen wir noch mal arbeiten. Ich probiere es gleich nochmal.
Das Lüde Finesse war das, ne?
Ja, ja, natürlich.
Okay, und zwar der Guide Michelin war vor allem ein Begleitbuch für Autofahrer mit Karten und Tipps, was man so alles unterwegs machen konnte. Und da Autofahren zu der Zeit vor allem reichen Menschen vorbehalten war, hat man die Restaurants, die man in dem Guide Michelin den Leuten empfohlen hat, natürlich auch entsprechend den Ansprüchen der AutofahrerInnen der Zeit angepasst. Und der Guide Michelin war auch die erste Firma, oder beziehungsweise die Firma Michelin war die erste Firma, die hauptberuflich Restauranttester angestellt hat, die die Restaurants raussuchen sollten, die dann wiederum in diesen Reiseführer aufgenommen werden. Dieses Sternebewertungssystem, das kam erst viel später dazu. Am Anfang war das mehr oder weniger alles gleich, aber alles, was im Guide Michelin irgendwo stattgefunden hat, war dann auch entsprechend empfehlenswert. Und der Guide Michelin wurde dann im Ersten und im Zweiten Weltkrieg an Soldaten ausgegeben, weil die Karten so präzise waren. Weiß ich nicht, ob ihr das schon wusstet.
Das ist spannend.
Seht ihr? Und dadurch gewann nämlich
das
der Reise
auch, aber das ist auch spannend.
Und dadurch gewann der Reiseführer nämlich erst an Bekanntheit, weil das durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg überhaupt so verbreitet wurde. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war der Guide Michelin zwar dann deutlich populärer, aber weil Autofahren kein Privileg mehr für Reiche war, war dann sozusagen der Anspruch eigentlich nicht mehr da, nur noch teure Restaurants in den Reiseführern aufzuzeigen. Insgesamt, aber Michelin hat sich entschieden, dass sie das beibehalten sollen. Also während alle anderen Reiseführer sozusagen dann ihre Empfehlungen entsprechend dem Niveau der Gesamtgesellschaft angeglichen haben, die Reiseauto gefahren sind.
Der normalen Autobahnraststätten.
Ich wollte es nicht in den Mund nehmen. Hat aber Michelin entschieden, dass sie diese Exklusivität beibehalten wollen. Und irgendwann hat sich das dann mit den Restaurants und Hotelbewertungen so verselbstständigt. Und heute zahlst du 40 Euro für ein Schnitzel, weil irgendein Franzose mal einen guten Abend in einem Allgäuer Wirtshaus hatte. So. Das ist die Geschichte des Guide Michelin.
War nicht auch ganz am Anfang im Guide Michelin, waren dann nicht auch Batterieladestationen auch mit drin?
Für E-Autos meinst du?
Ja, ja, nein, wirklich. Ernsthaft.
Das habe ich jetzt nicht mitgelesen, aber also
ich dachte, das hätte ich mal irgendwo gelesen, weil also es gab ja mal Zeiten, wo du einen relativ hohen E-Auto-Anteil schon hattest. Aber dann hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt.
Das Model T, wie der, das war halt Model Tesla dann damals.
Nee, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann gab es schon relativ viele E-Autos im Einsatz. Und dann hat aber der Verbrenner war halt einfacher zu handeln oder was weiß ich was.
Ja, weil er aus Mannheim, weil er halt auch aus Monheim kam.
Ja, ne? Von Monheim.
Ja, auch, aber okay. Gut, also, geht mir schlau.
Ja. Ja, schön. So. Also, ich habe jetzt nicht so viele Rückfragen, weil ich ein großer Fan der gehobenen Küche bin und mich damit schon befasst habe. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein spannender Insight in die History.
Tolle, tolle erste Ausgabe unserer neuen Rubrik. Alors, raconte. Geschichten aus Frankreich.
Ja. Da könnten wir, wenn wir da irgendwann mal so einen Trailer dafür machen, so einen Einspieler dafür machen, dann können wir den noch bei Folge 2 oder sowas dazu schneiden, als ich die Geschichte vom Ofenrohr von meinem Opa in
erzählt habe. Stimmt, oder wir machen so Throwback-Folgen.
Ja, irgendwann.
Das machen viele Podcasts, wenn sie keinen Bock mehr haben, neue Folgen zu produzieren, bringen es immer wieder so alte als neue raus.
Ja, das machen wir so wie so die Rockbands früher, die dann irgendwie so Best-of-Alben machen. Dann schneiden wir aus unseren ganzen Folgen einfach so Best-ofs zusammen, so völlig zusammenhanglos. Merkt eh keiner.
Ja. Schlimm wird es dann, also der Punkt ist dann erreicht, wenn der Erfolg nicht mehr einzuholen ist, ist, wenn wir so ein Akustikalbum aufnehmen oder sowas.
Ja, oder wenn einer von uns seine Freundin immer im Podcast dabei hat, die gehört jetzt dazu. Die hat gesagt, ihr gebt mir nicht genügend Redezeit. Naja.
Na gut, also schwierig. Vielleicht warten wir mit dem Best-of noch ein bisschen.
Ja, ich glaube, wir haben noch lange nicht unseren Peak erreicht. Die Krönung unseres Schaffens.
Ja, richtig. Franzi Giffey's Mann hat einen neuen Job.
Ich wusste echt? Was war sein alter Job?
War das nicht Franzi Giffey? Doch, ich glaube, Franzi Giffey's Mann, der war doch.
Sie hat ja vielleicht auch bald einen neuen Job.
Ja. Nee, der hat doch irgendwie beim Veterinärsamt oder sowas, glaube ich, gearbeitet und beschissen, weil er dann irgendwie freiberuflich nebenher noch tätig war während seiner Arbeitszeit, aber es niemand gesagt hat. Oh. Und dann ist er gefeuert worden. Er ist, glaube ich, selbst gegangen, um dem zuvorzukommen, dass er gefeuert wird.
So machen es die Profis.
Und wie war das denn hier? Carsten Giffey. Ja.
Mhm.
Ja, und was Arbeitsskandal hat Giffeys Ehemann nun einen neuen Job. Also es gibt noch gute Nachrichten für die SPD in Berlin.
So scheiße läuft es doch für die SPD in Berlin gar nicht, oder?
Genau, er war Beamter und hatte ein Disziplinarverfahren vor sich und hat dann aber 10.000 Euro gezahlt und hat gekündigt, dann war alles gut. Und jetzt ist er was ist er denn jetzt? Er ist Veterinär in der Nähe von Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du mal gratulieren.
Im Endeffekt in der Branche geblieben. Richtig.
Ja, einfach nur das Land gewechselt.
Bundesland gewechselt, richtig.
Ja gut, vielleicht ist es ja schon eine Andeutung auf den nächsten Schritt der Familie Giffey.
Also Frau
Franzi, Franzi wird neue MP von Sachsen-Anhalt. Greift in Sachsen-Anhalt an.
Magdeburg?
Wer weiß.
Steile ja. These.
Eine Sache vergesse ich dich jedes Mal zu fragen, Ferdi. Ganz anderes Thema, aber war eine Zeit lang hier mehrere Folgen Thema in unserem Podcast. Was ist eigentlich mit der mit der Spitze des deutschen Rugby-Verbands geworden? Du hast damals so ein bisschen vom Spiegel aufgedeckten Skandal so ein paar Insights rausgehauen, da waren wir uns das letzte Mal, als wir drüber gesprochen hatten, eigentlich ziemlich sicher, dass der Präsident da eher gehen werden muss, weil das so nicht geht. Wie ist das
ausgegangen? Das wäre jetzt schon fast so eine Best-of-Folge, ne? Also eben fängst du gerade an mit der Sache.
Ja, jetzt können wir nochmal 20 Minuten einspielen.
Für die, die sich nicht mehr erinnern,
ich weiß
jetzt hier ein, was Ferdi damals erzählt hat. Schon kriegen wir die Folge auch auf eine Stunde 20.
Ja, das Problem ist nur, dass ich nicht mehr weiß, was ich damals. Also ich kenne den letzten Stand nicht mehr, bei dem wir waren. Also Stand jetzt ist, dass zumindest alle, die in den letzten großen Skandal verwickelt waren, über den auch so viel Presse gab, sind, meine ich, immer noch in Amt und Würden. Also zumindest so der Sportdirektor Manuel Wilhelm, um dem sich ja das meiste da gedreht hat damals bei diesem Skandal, der ist immer noch im Amt und agiert auch weiterhin so wie bisher. Also hat halt seine Kritiker, aber auch seine Fürsprecher. Und das Präsidium des DRV hat sich größtenteils auch nicht verändert. Die hatten jetzt aber vor kurzem auch wieder einen riesigen Skandal, dem ich aber jetzt auch nicht mehr so eng gefolgt bin. Die haben jetzt irgendwie, der Verband ist quasi pleite und sie wollten jetzt irgendwie mehr Geld von den Vereinen haben, haben aber die Vereine dabei nicht wirklich mitentscheiden lassen und haben dann auch parallel noch entschieden, dass sie alle Geld oder Großteil der Gelder für Schiedsrichterausbildung und für Jugendförderung und für Frauenrugby streichen, damit halt weiterhin so der Spitzensport irgendwie so auf teure Turniere ins Ausland fahren kann, also die Nationalmannschaft, und das tragen die Vereine halt langsam nicht mehr mit, weil sie halt sagen, naja, also es ist schön und gut, wenn wir eine Nationalmannschaft haben, die international spielt, aber wo sollen denn die guten Spieler herkommen, wenn wir keine Liga haben, die richtig funktioniert, wenn wir keine Jugendförderung mehr haben? Und das ist ein Grundthema, was im deutschen Rugby vorherrscht, dieses, dass man gerne an der Spitze glänzen möchte, aber nicht bereit ist, irgendwie die Basisarbeit entsprechend zu machen, um dann auch langfristig und nachhaltig an der Spitze erfolgreich zu sein.
Okay.
Also das ist jetzt mal so wirklich ganz kurz, schnell zusammengefasst, aber ich bin da auch nicht mehr so sehr drin, wie ich es vielleicht noch vor einem Jahr gewesen bin, weil es mich einfach auch gerade nicht mehr so wirklich interessiert. Okay. Ich will aber auch gar nicht vorgreifen, weil ich glaube, es gibt demnächst einen Podcast, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Oh, spannend. Ich erinnere mich nur, ich habe letzten Sommer auch mal gelesen, dass irgendwie über 100 Ex-Rugby-Spieler den Weltverband verklagen wegen Folgeschäden mit der Begründung, dass ihr Gehirn nicht hinreichend vor Langzeitschäden geschützt wurde.
Aber jetzt nicht Deutsche, oder?
International. Also,
ich kenne sehr viele deutsche Rugby-Spieler, wo ich das Gefühl habe, die haben auch Langzeitschäden im Gehirn. Aber ich glaube, von denen hat noch keiner den Weltverband verklagt.
Denen ging es aber nicht darum, dass sie finanziell entschädigt werden, sondern einfach, dass der Sport sicherer gemacht wird, weil sie sagen, dass der Kopf einfach zu wenig geschützt ist im Rugby.
Das kann sein. Also das gibt's aber auch. Also über die letzten Jahre wurden immer wieder Regelanpassungen gemacht, um den Rugby-Sport sicherer zu machen. Also sowohl beim Kopf. Es gibt halt mittlerweile ganz strenge so Concussion-Protokolle, die gemacht werden müssen. Also wenn irgendwie der Verdacht auf Gehirnerschütterung ist, dann darf man nicht mehr weiterspielen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sicherheitsregeln, wie man heute Rugby spielen muss, damit man sich eben nicht mehr so leicht oder schwer verletzen kann. Aber am Ende ist es halt immer noch jetzt ein sehr, sehr körperlicher Sport. Was ich da krass fand, zum Beispiel, ich war mal auf einer Europameisterschaft, wo Japan als Gastmannschaft eingeladen war. Und in Japan ist es so, dass bis zum Erwachsenenbereich sind alle Spieler verpflichtet, mit so einem Helm zu spielen. Also es gibt ja auch beim Rugby Helme, das ist jetzt nicht so wie ein Football-Helm, sondern es sind so Scrum-Caps, die sind sehr viel kleiner und aus wie so eine Mütze eigentlich. Und die tragen manche in Europa, um ihre Ohren zu schützen, damit man nicht so Ringerohren kriegt. Aber in Japan zum Beispiel ist es verpflichtet, dass alle Spieler, die bis sie erwachsen sind, solche Scrum-Caps halt tragen müssen.
Das heißt, bis sie erwachsen sind, also Jugendspieler.
Ja, nee, sogar, also bis, ich meine sogar, bis sie, also in Japan geht das Jugend, ist so System vom Sport so ein bisschen wie in den USA, dass du in den Schulen spielst, okay, und dann in den Unimannschaften. Und ich meine, dass es geht, bis sie aus den Unimannschaften raus sind. Also erst wenn du sozusagen nach der Uni-Karriere dich entscheidest, entweder dann weiter professionell, Japan hat eine sehr gute Profi-Rugby-Liga, entweder spielst du halt professionell weiter oder halt sonst irgendwo im Verein, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Vereinswesen in Japan ist. Aber da kannst du dich dann, glaube ich, auch entscheiden, ohne so Helm zu spielen. Aber bis dahin ist es verpflichtend. Und in Deutschland ist zum Beispiel nur Mundschutz verpflichtend. Also du darfst nicht spielen, wenn du keinen Mundschutz trägst, okay, um deine Zähne zu schützen. Und
wäre jetzt so eine Badekappe sinnvoll oder eher nicht?
Ja, es ist schon sinnvoll. Also die schützt dich schon deutlich mehr, als wenn du ohne spielst. Ne? Also von kleineren Einschlägen bis über deine Ohren, über, keine Ahnung, man kriegt ja auch mal aus Versehen einen Tritt oder irgendwie einen Stollen oder sowas an den Kopf. Das ist schon sehr sinnvoll. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, das ist halt sehr störend beim Spiel. Also ich hab mich damit nie so wohl gefühlt. So,
aber ist ja nur eine Gewöhnungsfrage, oder?
Es ist eine Gewöhnungsfrage, aber dadurch, dass ich mich nie dran gewöhnen musste, habe ich mich auch nie dran gewöhnt. Also ich habe es dann einfach nicht mehr getragen. Aber klar, du kannst sie tragen, wenn du willst, und es ist eigentlich schlauer, eine.
Also, definitiv. Bisschen wie mit der Maske damals.
Welche Maske?
In dieser Corona.
Ach so, ja. Ach so, ja, ja.
Nee, ich habe gerade gedacht,
was für eine Maske.
Im Radsport. Ich gucke leidenschaftlich gern Tour de France, und so zu Jan-Ulrich-Zeiten war es total anstrengend, weil sie dann bei Abfahrten immer einen Helm aufziehen mussten. Und alle fanden es total doof, wenn sie das bei Abfahrten einen Helm aufziehen mussten, und haben natürlich sofort den Helm weggeschmissen, wenn die Abfahrt fertig war. Und heute interessiert es keine Sau mehr, und die haben die ganze Zeit einen Helm auf, weil es halt doch irgendwo ein bisschen clever ist, wenn du dich
ja, auf so ein Fahrrad schnell bewegst. Auch beim Wintersport, also ich erinnere mich, als ich das erste Mal irgendwie in den Bergen war, und da war ich schon recht alt, da war ich so 12 oder so, 13, da hat fast niemand einen Helm auf der Piste getragen. Ich glaube, heute ist es auch verpflichtend, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall fällst du heute halt auf, wenn du keinen Helm mehr trägst. Also ich glaube, heute tragen 99% der Leute, die irgendwie Skifahren, auch einen Helm.
Und sind wir was bei dir, also, ja, jetzt mal Skifahren? Hast du einen Helm aufgehabt?
Ja. Ich bin noch nie Ski gefahren. Also, ich habe damit nichts am Hut. Ich
aber
bin
eher so der Sunny
am Helm Boy. Noch am Hut.
Bist ein klassischer Sunny Boy. Ja? Aber hast du schon mal so Winterurlaub gemacht? Also man kann ja auch wirklich ernsthaft Winterurlaub machen, ohne Skifahren zu müssen dabei.
Ja, ja, haben wir schon gemacht. Also, aber da war ich noch richtig, da war ich vielleicht so 9 oder 10, also ein ganz so alt wie du war ich dann nicht, als ich zum ersten Mal in den Bergen war. Aber nee, also das haben wir gemacht, aber ich bin dann halt Schlitten gefahren.
Ja, ich war auch schon vorher in den Bergen. Ich wurde nur, nur meine Eltern haben das einfach sträflich vernachlässigt, mit mir Wintersport zu machen.
Ja, aber findet ihr, das ist eine Pflicht?
Nee, aber ich fand's seltsam, weil meine Mutter als Schwäbin aus dem Schwarzwald ist halt damit aufgewachsen. Und mein Vater halt auch. Mein Vater hat sogar eine Skilehrerlizenz, also der dürfte heute niemandem mehr irgendwas beibringen, aber ne, also als ich war dann mit Anfang 20, waren wir dann irgendwann mal alle zusammen im Skiurlaub. Mein Vater ist halt mit Jeans und ganz offensichtlich auch ohne Helm, fährt der halt
Ski. Ja gut, aber vermutlich kannte er seine beiden Söhne und hat sich gedacht, das ist keine gute Idee, die auf Skier zu stellen.
Ja, und den bringe ich das auch, vor allem dem das auch beizubringen, wäre wahrscheinlich so der Eck gewesen, der sich hat sparen wollen.
Ja. Und so, was Klimawandel aber, und so anbelangt, ich meine, vorausschauend, ne? Wird ja immer weniger mit dem Schnee, es wäre ein Invest gewesen. Ja,
weil wenn mein
ich Vater... Ich denke auch, das war der Hauptantriebspunkt von Verdis Vater.
Ja, genau, wenn mein Vater wirklich eins wichtig, richtig am Herzen liegt, dann ist es der Klimawandel, und da irgendwie zu gucken, dass man da ein bisschen Rücksicht nimmt. Bist du denn Wintersportler, Christoph?
Ich habe das mal irgendwann gelernt, aber viel zu spät und hab zu viel kaputte Knie und macht mir zu wenig Spaß, und ich kann andere Sachen machen mit dem Geld, die mir mehr Spaß machen, und dann ist es okay. Ja. So wandern oder so gern, aber alles andere, so Skifahren, glaube ich nicht.
Also finanziell muss es ja echt auch immer, ja, weiß ich nicht, ob das nicht relativ gesehen ungefähr gleich bleibt, aber ich habe jetzt sehr, sehr viele Leute klagen gehört die letzten Wochen, die gerade irgendwie im Skiurlaub waren, dass alles nochmal total angezogen hätte, und wenn du 2 Kinder hast, dann und die noch einen Skikurs machen, dass du wirklich einen Haufen Geld los bist. Also das habe ich jetzt mehrfach gehört. Ich kann es selbst nicht beurteilen, aber es scheint ein Pain
zu sein. Jammert wird aber immer, haben wir ja vorhin noch gehört, bei Autobahnen
beispielsweise. Das Volk meckert immer.
Ja.
Nee, aber es war ja auch vorher schon sauteuer. Also,
es war immer schon kein Arme-Leute-Hobby, sagen wir mal so.
Ja, und dafür ist es eigentlich relativ beliebt in jetzt fast allen Schichten. Also jetzt nicht allen Schichten, aber... Also Skifahren ist jetzt kein rein elitärer Sport.
Wahrscheinlich, je weiter du von den Bergen wegkommst, umso elitärer wird es. Ich glaube, der Hamburger Skifahrer hat nochmal weitaus durchschnittlich mehr Geld auf dem Konto als der Allgäuer Skifahrer.
Ja, mit Sicherheit. Aber es ist halt, also das ist halt auch ein Argument für mich, warum ich mich die letzten Jahre auch nicht mehr, warum es mich nicht mehr in die Berge gezogen hat. Weil ganz ehrlich, also du kannst halt für das Geld, was du für eine geile Woche Skifahren ausgibst, mit Hotel, mit Skipass, mit Equipmentmiete und dann irgendwie noch Après-Ski und schön essen gehen und was weiß ich alles, dafür kannst du halt auch 2 Wochen woanders irgendwie geil Urlaub machen und im Endeffekt genauso schöne Zeit haben.
Du kannst natürlich auf der anderen Seite, kannst du auch günstig machen. Also kannst du auch eine Ferienwohnung nehmen und kannst Ravioli essen. Also es geht halt auch.
Aber selbst dann ist es nicht günstig. Also ich habe das halt auch gemacht mit meinen Freunden früher. Wir haben vorher uns alles eingekauft und auf den Berg hochgeschleppt und irgendwie die billigste Unterkunft genommen. Und am Ende bist du halt trotzdem in einer Woche einen Haufen Kohle los. Also
na gut. Podcast ist günstiger.
Es ist und bleibt. Podcast ist günstiger. Ja. Und, und man tut sich nicht so an den Knien weh
richtig,
dabei.
Richtig, ganz entspannt hier sitzen. Ja. Was sagt ihr eigentlich zur Artischockendiät von Gerhard Schröder?
Der hat ganz schön abgenommen, ne? Das sieht aber nicht gesund aus, finde ich.
Ja, aber er macht es freiwillig. Und erzählt viel, ja. Wie man Artischocken zubereitet. Wie man Artischocken zubereitet. Schön, fertig. Hat gerade versucht, sich voll mit seinem eigenen Mikrofon zu erschlagen. Das war jetzt nicht mehr zu hören als zu sehen, vermutlich.
Verzeihung.
Ja, nein, jetzt, es gibt.
Ich muss das eben mal. Ich habe das gelesen, aber ich habe kein Bild von ihm gesehen.
Der hat richtig krass abgenommen. Ja. Also, der hat so abgenommen, dass man es wirklich sieht.
Hm. Ah, hier steht aber, es war wohl auch Hafermilch mit ihm. Oh, krass, ja. Ich sehe es. Hafermilch war auch mit im Spiel.
Und also, er verrät auch Geheimnisse, nämlich, dass die Artischocken werden gekocht und zwar in natürlichem Wasser, aber versetzt mit zwei Zitronen. Die müssen selbstverständlich bio sein und ein bisschen Salz.
Und das ist, davon ernährt er sich nur noch, oder
ja,
was?
Ja, und von Liebe.
Naja.
Scheint auf jeden Fall schlank zu machen.
Naja, er muss jetzt auch ein bisschen sparen, nachdem der Geldhahn ein bisschen zugedreht wurde. Ganz schön.
Nun gut. So, Ferdi, du musst gleich weg, ne?
Ja, ich habe leider einen harten Cut. Ja. Ich habe einen Anschlusstermin um 21 Uhr. Klassisches
Back-to-Back-Meeting heute.
Klassisches Back-to-Back. Ich muss zwischendrin noch den Laptop wechseln. Auch das wird noch? Jetzt eine Herausforderung, aber das kriegen wir hin.
Hast du dann noch einen privaten Laptop und nicht nur den dienstlichen Diktatoren-Laptop?
Ja, genau. Das ja. Ist
hinten, jetzt leider der Grund, warum so eine kleine Krone drauf ist. Das finde ich sehr schön.
Das aus purem Gold. Das ist super schwer. Also es ist sehr, sehr, sehr kontraproduktiv, sehr so einen goldenen Laptop. Aber es sieht halt super aus.
Gerade wenn man jetzt im Starbucks sitzt und so ein bisschen unerkannt bleiben möchte.
Das ist in der Deutschen Bahn immer so ein bisschen blöd, weil du musst ihn halt mit aufs Klo schleppen. Den kannst du jetzt nicht am Platz liegen lassen. Der wiegt halt 17 Kilo, aber gut.
Du hattest letztes Mal einen Podcast promoten.
Ich hab letztes Mal einen Podcast promoted, wie du dich vielleicht erinnerst. Ich wollte noch einen weiteren. Genau, verzockt das System Sportwetten. Mhm. Super interessant, die arbeiten einmal so dieses ganze Thema mit den Sportwetten auf, wie sich das in Deutschland entwickelt hat. Teilweise natürlich auch die Verstrickungen, die da so ein bisschen in die kriminellen Szenen geht, aber auch ganz viel so, wie dieses System auch vom Profisport, also in dem Fall Fußball vor allem, so mit offenen Armen quasi begrüßt wurde und heute halt sozusagen auch der Profisport sich unter anderem durch Sportwetten mitfinanzieren lässt und dementsprechend halt auch einen Beitrag dazu leistet, dass halt Wettsucht, was ja wirklich ein Problem ist in der Gesellschaft mittlerweile, tatsächlich weiterhin so grassiert, weil es halt Fettsucht eben auch von Wettsucht, also Wettsüchtige, Spielsüchtige, Spielsucht. Und dass das sozusagen auch von den Profisportvereinen, insbesondere in der Fußball-Bundesliga, aber auch in anderen Sportarten gefördert wird, weil die sich wiederum durch diese Wettveranstalter sponsern lassen und die entsprechend viel Geld in diese ganzen. Also das ist eine super spannende Doku mit ganz vielen so O-Tönen und Interviews.
Kommt gar nicht nur drin vor.
Der kommt auch mit drin vor, ja.
Kommt auch Oliver Kahn drin vor?
Der wird zumindest kritisiert. Ich glaube selber.
Ja, aber der war ja Tipico, war ja eigentlich das Gesicht zu Tipico.
Genau, aber ich glaube, er äußert sich. Also die haben einen Teil, wo sie über Oliver Kahn sprechen. Ich weiß nicht, ob er sich selber hat, er sich, glaube ich, nicht dazu geäußert.
Nee, er hat sich aber dazu geäußert in einem anderen im OMR-Podcast, da vor ein paar Monaten war er. Das ist ganz spannend. So, fand ich sehr sympathisch, wie er. Überraschend sympathisch eigentlich, was der auch so businessmäßig für eine Laufbahn, also wie der hat viel gelernt, hat auch nochmal.
Naja, der hat BWL studiert noch, gell?
Ja, und ich glaube auch in ich weiß nicht, ob es Harvard war oder so.
Ich glaube, Harvard hat dann ab.
Und aber richtig draufgepackt, also richtig viel Theorie und so, ne? Und also war mir recht sympathisch, aber da hat er das auch eher so, ja, positiv ja, irgendwie transportiert seine Tipico-Zeit, dass es eine tolle Partnerschaft war und so, wo ich mir dachte,
ja, ist halt nicht
das
so. Ist
ganz also, so toll. Bei allem, was er sonst fand, ist echt sympathisch, aber das Tipico weiß nicht.
Nee, also hört euch mal den Podcast an, Verzockt, das System Sportwetten. Man hat danach ein bisschen anderen Blick auf das ganze Thema Sportwetten, weil das ist schon nicht cool. Es ist wirklich nicht cool, was da so vorgeht und da hängen halt alle mit drin. Also profitieren halt alle von und am Ende ist halt nur der Spieler beziehungsweise der Fan ist halt so der Gelackmeierte.
Beziehungsweise der Spielsüchtige. Der Fan freut sich auch, weil es bessere Spieler gibt im Verein.
Ja, gut.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst, ist klar. Ja. Ja.
Gut. Nächstes Mal erzähle ich dann vielleicht so vom Secret Game. Mal sehen, ob ihr das, also nicht googeln, aber vielleicht erzähle ich das nächste Mal. Das habe ich neulich gelernt, das war sehr gut. Ja, dann Ferdi, du musst raus, du bist schon eine Minute zu spät.
Das werden die noch verkraften, aber ja, ich muss wirklich raus.
Ansonsten, in 2 Wochen geht's weiter und bis dahin alle, wie immer, freundlich bleiben.
Tschüssi.
Ade. Ciao, ciao.